Wir hatten ja die Themenreihe, wo ich gefragt habe, was wünscht ihr euch, was wünscht du euch für Themen, die mal in der Predigt vorkommen sollen? Und das heute ist so eine Predigt. Habe ich die Wahl im Leben oder ist schon alles in Stein gemeißelt, ist schon alles von Gott vorherbestimmt und wir sind nur so eine Art Marionetten von Gott? Das ist die Frage, Vorherbestimmung oder eben auf theologisch Prädestination, aber dazu kommen wir nächste Woche. Ich wollte euch nicht ganz in die Länge ziehen hier und das Ganze so lang machen, dass ihr einschlaft. Deswegen, die Predigt muss in zwei Teile geteilt werden. Heute Grundlagenwissen, weil ich gerne möchte, dass jeder von euch das selber versteht und auch argumentieren kann, wenn Leute fragen, wie ist das, ist alles vorherbestimmt oder nicht. Und dann hoffe ich, dass ich euch heute schon mal Grundlagenwissen gebe und dann nächste Woche, dann geht es richtig ans Eingemachte, dann geht es an theologische Entwürfe, die es gibt in dieser Welt und was die Bibel dazu sagt. Aber jetzt erstmal zu dem Wissen, was ihr braucht, um Vorherbestimmung überhaupt denken zu können. Was hat Gott damit zu tun? Was möchte er überhaupt? Und dazu jetzt. Ich wünsche uns allen dazu Gottes Segen, denn das Thema ist kompliziert. Ich wünsche euch Gottes Gnade, dass ihr von dem, was versteht, was Gott uns sagen möchte heute und dass für dich und für sie etwas dabei ist für den Glauben, der eben im Alltag auch Stärke und Kraft sein möchte. Amen. Das ist eben die Frage, bilden wir Menschen uns das alles nur ein, dass wir eine freie Wahl haben, dass wir uns frei entscheiden können, nach links oder rechts zu gehen, oder hat Gott schon alles bestimmt? Ist das nur Einbildung von uns? Und ich glaube, dass jeder Mensch, der nicht nur einfach hohl vor sich hin lebt, den Alltag, das Leben einfach dahin plätschern lässt, solche Gedanken schon gehabt hat. Nicht nur wir, die wir an Gott glauben und an Jesus, sondern jeder Mensch hat irgendwo das Gefühl, ist das jetzt alles schon vorherbestimmt oder nicht? Wir glauben an Gott, aber Menschen, die nicht an Gott glauben, haben die gleichen Empfindungen manchmal und sagen dann, das Schicksal hat alles vorherbestimmt. Germanischer Glaube, der Gott im Himmel hat den Schicksalsfaden schon gesponnen und alles ist schon fertig und ich laufe diesem Faden nur hinterher. Oder manche sagen, ja, das hat das Universum schon so vorbereitet, die nicht an Gott glauben. Der Kreislauf der Natur, wir können gar nichts machen. Es geht immer weiter, fängt von vorn an, geht weiter. Alles ist vorherbestimmt. Also ihr seht, es hat nicht nur was mit der Bibel, nicht nur mit Gott und Jesus zu tun, sondern mit unseren Empfinden in dieser Welt. Und etwas ganz Unbiblisches und Unchristliches, was eigentlich heutzutage leider überall zu finden ist, sind Horoskope. Kennt ihr, oder? Schon mal gelesen? Schon mal dran geglaubt? Im Grunde genommen ist das genau das Gleiche. Es ist der Glaube, dass etwas in Stein gemeißelt ist, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Ach, Pastor Gommlich, welche Sternzeichen sind Sie denn? Widder? Ach so, dann weiß ich ja Bescheid. Mag ja sein, dass da manches an mir dran ist, aber das heißt auch, da komme ich nicht mehr raus. Das ist mir vorherbestimmt. Nur weil ich zu einer bestimmten Sternkonstellation geboren worden bin, ist mein Schicksal schon besiegelt, mein Charakter auch. Und ich komme da nicht raus. Und Menschen glauben daran. Aber nicht wir hier in der Kirche. Wir glauben eben an den Gott der Bibel, an Jesus Christus und dass unser Leben, unser Alltag nicht in den Händen von Sternen und Planetenkonstellationen liegt, nicht in der Hand des Schicksals oder des Universums, sondern in der Hand Gottes, des lebendigen Gottes, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wer das glaubt und sagt, der gibt zu, Gott, du bist allmächtig. Gott, du bist allwissend. Gott, du bist allgegenwärtig. Das macht Gott aus. Nichts ist Gott unmöglich. Und niemand ist größer als er. Kein Ort, an dem Gott nicht ist, keine Zeit, in der Gott nicht da ist oder abwesend ist. Gott ist allmächtig. Und dann, deswegen die alttestamentliche Lesung heute, heißt es am Anfang der Bibel im ersten Kapitel vom ersten Mosebuch, Verse 27 bis 28, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In seiner Allmacht schafft Gott Wunderbares, einfach so, weil er es kann und weil er es wollte. Neben all den schönen Dingen und allem für uns Selbstverständlichen wie Tag und Nacht, Sonne, Mond und Sterne, Land und Wasser, schuf Gott uns, den Menschen, als Mann und Frau, muss man ja heute öfters mal betonen. Der Unterschied zu allem anderen Geschaffenen und zum Menschen ist, dass wir zum Bilde Gottes geschaffen worden sind. Fast eine 1:1-Kopie, sagt die Bibel. Und das heißt für mich nicht nur äußerlich, vom Aussehen her, sondern ganz besonders innerlich. Der Mensch kann selbstständig denken und entscheiden, kann kreativ sein, kann faul sein. Der Mensch kann entscheiden, hat eine Wahl, ob Mann oder Frau. Kein großes Marionettentheater, das Gott hier schafft. Der Gott der Bibel ist kein Kontrollfreak, der etwas schafft und dann zu 100%ig kontrollieren will, gucken will, wo jeder hingeht, ihm die Richtung vorgibt, ohne dass das, was er geschaffen hat, der Mensch eine Wahl hat. Ein lateinisches Sprichwort, das in der Philosophie groß gehandelt wurde und wird, lautet: Ich denke, also bin ich. Auf Lateinisch cogito ergo sum. Das kommt dabei raus, wenn der Mensch eben denkt, dass er aus dem Universum geschaffen wurde, aus dem Zufall, von der Evolution und sagt: Ich denke, also bin ich. Falsch verstandene Freiheit, die uns Gott hier schenkt. Denn wir sagen und die Bibel sagt: Ich bin, ich existiere, denke und entscheide, weil Gott mich geschaffen hat und weil Gott mir die Möglichkeit überhaupt gegeben hat, zu entscheiden. Freiheit, ja, aber nicht, weil ich bin, sondern weil Gott sie uns, dir und mir geschenkt hat. Und das dürft ihr nicht vergessen, dass Gott der Schaffende ist und immer bleiben wird, der Schöpfer, der Allmächtige. Die Krone trägt der Schöpfer und nicht das Geschöpf. Das dürfen wir bei allem theologischen Denken nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir darüber nachdenken, wie ist das mit Gott, mit Jesus, wie ist das mit der Vorherbestimmung, wie ist das mit Leben und Tod. Wir tragen nicht die Krone, sondern der Schöpfer ist der, der das Sagen hat. Und es ist eine freie Welt, ein freies Universum, eine freie Schöpfung, ein freier Mensch, aber Gott ist es, der dahinter steckt, der diese Freiheit überhaupt gewährt. Seine Entscheidung, uns Freiheit zu geben, ist die Grundlage unserer Freiheit. Nicht, weil ich das so will, nicht, weil ich das so denke, sondern weil Gott das so wollte. Und diese Allmacht, diese Schöpferkraft, die Gott hat, hat der Mensch nicht. Das muss uns klar sein. Und die werden wir auch niemals haben. Auch nicht in Ewigkeit werden wir diese Schöpferkraft haben. Wir werden Gott niemals gleich sein. Er hat die Krone, wir nicht. Und was Gott in seiner Allmächtigkeit schafft, durch seine Allmacht und zulässt, und jetzt wird's hart, kann er jederzeit auch wieder abschaffen. Hat er das Recht dazu? Na klar, er hat das Recht dazu. Aber das wollen wir nicht hören. Dass Gott alles geschaffen hat, ja, aber Gott kann auch sagen, nee, will ich nicht mehr. Er darf das, weil er ist der Chef. Er ist der, der die Krone trägt. Und das, was Hiob sagt, klingt immer so schön philosophisch. Aber wer diesen Schmerz bei Hiob kennt und dann diesen Satz, den Hiob sagt, der weiß, wie schwer das uns Menschen fällt, das zu sagen und zu glauben. Er sagt, Hiob im ersten Kapitel, in Vers 21, der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und das ist hart, auch für uns Christen. Wir loben und preisen Gott, wenn wir was Schönes haben im Leben. Aber wenn er uns etwas nimmt, dann streiten wir, ärgern uns, sind wütend auf Gott und sauer und sagen, wie kannst du nur? Gott kann, das muss uns bewusst sein. Er schafft, Er gibt, er kann abschaffen und er kann auch wieder nehmen. Und das Einzige, was uns bleibt, ist das, was Hiob sagt. Und das ist manchmal harte Realität. Das tut weh, aber es ist ein ehrliches Bekenntnis. Du hast gegeben, Gott, und du kannst es auch jederzeit wieder nehmen. Und manchmal tut Gott das auch. Die ersten Hinweise auf das Thema Freiheit und Vorherbestimmung für uns Menschen finden wir eben genau da, im Schöpfungsbericht. Ein Vers, nachdem Gott Mann und Frau geschaffen hat, steht da in Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wenn Gott alle Fäden in seiner Hand halten würde, alle steuern würde, dann bräuchte er uns nicht zu segnen. Noch müsste er mit uns reden, noch müsste er uns Aufträge geben. Gott veräppelt sich hier doch nicht selber und sagt, ich steuere euch, aber ich segne euch, ich rede mit euch, ich gebe euch Aufträge. Das passt nicht. Das passt nur, wenn Gott uns als Menschen tatsächlich Freiheit gegeben hat. Aber der Vers verrät eben noch viel mehr. Gott lässt uns in dieser Freiheit nicht alleine, sondern er will zum Gelingen dieser Freiheit beitragen. Das ist übrigens Segen. Gott möchte in deinem Leben zum Gelingen beitragen durch sein Segen und dann durch sein Reden. Er segnete sie, er redete zu ihnen. Und das tut er bis heute, in deinem Leben. Und das heißt doch, dass Gott in unsere Freiheit hineinredet, damit wir entscheiden können, damit wir es gut machen können, damit es gelingen kann, unser Leben. Und dann bei einem Nichtverstehen, was ich oft höre bei Menschen, ist es doch logisch, dass Gott auch Gebote schenkt, sogar manchmal Verbote, wo Gott einfach sagt, stopp, ich möchte, dass dein Leben gelingt. Er segnet uns nicht nur, er redet nicht nur zu uns, sondern sagt auch, pass auf, Tobias, nicht, tu das nicht, meine Empfehlung an dich. Und das spricht für mich zum einen für die Freiheit, die wir haben, und es spricht dafür, dass Gott Interesse daran hat, dass dein Leben, dass ihr Leben gelingt. Deswegen Segen, Reden, deswegen Gebote und manchmal auch Verbote. Nicht um uns zu hänseln, sondern weil Gott möchte, dass das Leben in dieser Freiheit, die er geschenkt hat, gelingt. Wenn wir Freiheit haben und Gott es ernst damit meint, dann muss er sagen, wenn du das tust, wird dein Leben nicht gelingen. Wenn du aber das tust, dann wird es gelingen. Es wird gut, es wird schön für dich und für deinen Nächsten, was wir in dem Wochenspruch heute gelesen haben. Adam und Eva, das muss uns klar sein, haben ihr Leben in den Sand gesetzt. Es ist nicht gelungen. Sie haben es verbockt. Wieso? Weil sie meinten, sich gegen Gottes Reden zu entscheiden und ihren Gedanken zu folgen, ihren eigenen. Weil sie meinten, dass wenn sie Gottes Gebote brechen, führt das zu einem noch besseren Leben. Dieses Gefühl, Gott will uns irgendwas vorenthalten. Oder dieses Denken, das Menschen von uns Christen haben, die sagen, ja, die dürfen ja das nicht, die dürfen jenes nicht und das nicht. Das Leben wird begrenzt, die Freude wird genommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gott möchte, dass wir Freude haben, dass es gelingt und deswegen spricht er zu dir und zu mir, segnet uns, gibt uns Gebote und Verbote. Für welches Leben entscheidest du dich? Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Und leider erkennen wir eben an dem tragischen Vorfall mit Adam und Eva genau diese Freiheit, die Gott uns tatsächlich gibt. Denn wir merken ja auch bei Adam und Eva, Gott hat keine Sicherung eingebaut. Bei Kurzschluss fliegt die Sicherung raus. Und eigentlich hätte Gott doch auch bei Sünde so eine Sicherung einbauen können. Die essen vom Baum des Lebens, klack, alles wird eingefroren, nichts passiert. Gott nimmt die Figuren wieder zurück, verteilt sie woanders, versteckt den Baum irgendwo und Feierabend. Macht er nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da ist keine Sicherung. Und das heißt doch, wir haben Freiheit, Gutes zu tun, Schlechtes zu tun, uns für Gott zu entscheiden und gegen ihn, für seine Gebote und gegen seine Gebote. Deswegen können wir nicht sagen, unser Leben ist komplett vorherbestimmt. Das würde nicht mit dem Anfang der Bibel, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, übereinstimmen. So sieht unsere Freiheit aus. Freiheit, die uns Gott geschenkt hat. Und das macht die Sache eben komplizierter, als sie eigentlich scheint. Wir haben Freiheit, ja, aber Gott gewährt sie uns. Wir können dankbar sein für die Freiheit und Gott redet und segnet, gibt Gebote, mal mehr, mal weniger, redet er in unser Leben hinein und will uns in dieser Freiheit doch lenken, doch führen, doch einen Weg weisen. Wir können frei entscheiden über kleine, große Dinge, ja. Doch in grundsätzlichen Dingen bleibt Gott für alle Zeiten der Bestimmer, der Macher, der Schöpfer, der geben kann, der nehmen kann, wann er will und wie er es will. Und wir können nichts dagegen tun. Wenn Gott sagt, hier und jetzt endet das Paradies, jetzt wird's hart, jetzt gibt's auch Krankheit, jetzt gibt's Schweiß, jetzt gibt's Schmerz, jetzt gibt's Tod, dann ist das so, weil Gott das so festgesetzt hat. Wenn Gott sagt, das menschliche Leben soll nicht mehr so lange dauern wie bisher, sondern ist auf 120 Jahre begrenzt, so wie es die Bibel sagt, dann ist das so. Wir können im Quadrat springen, uns aufregen, etwas dagegen sagen und tun, Gott bezweifeln, ihn als menschliche Illusion wegwerfen, doch nichts passiert und nichts ändert sich an den grundsätzlichen Zuständen dieser Welt. Wieso? Weil Gott der ist, der sagt, so ist es und nicht anders. Und wisst ihr was, das nenne ich paradiesisches Basiswissen. Da müssen wir anfangen, wenn es um Vorherbestimmung geht. Paradiesisches Basiswissen, paradiesisches Grundlagenwissen für dich und dein Denken über Gott und dein Leben und dein Tod und über die Bibel. Weil wenn das nicht sitzt, dieses paradiesische Grundlagenwissen, verstehen wir die ganze Sache, die danach kommt, nicht. Oder wir überschätzen uns. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wenn die Theologen wie Augustinus von Hippo oder Arminius über die Vorherbestimmung nachdenken, kleiner Ausblick auf nächste Predigt, dann ist das ganz oft, dass sich Menschen und Theologen überschätzen. Und wer zu viel über Gott nachdenkt, kommt irgendwann in diese Position zu denken, er habe die Krone auf, er könne Regeln festlegen, nachdem der Schöpfer zu handeln hat. Egal wie das Konzept aussieht, aber genau, Frau Gahr, Sie lachen, eigentlich ist das Irrsinn. Wir können nicht sagen, Gott, du hast dich so und so zu verhalten. Wir können Gott nicht in den Rahmen quetschen. Was wir machen können, ist sagen, ich persönlich habe Gott so und so erlebt, davon berichte ich dir und davon berichte ich euch. Aber ich kann nicht sagen, nur so wie ich Gott erlebt habe, nur so handelt er auch bei dir, bei ihnen und euch. Das geht nicht. Wieso? Weil Gott eben ganz, ganz anders ist manchmal, als wir es erlebt haben. Und weil Gott der Schöpfer ist und er kann Sachen machen, ganz anders, obwohl ich es persönlich so erlebt habe. Und deswegen ist dieses Wissen, dass ich immer klar sehen muss und sagen muss, ich habe zwar meine Gedanken, aber ich weiß, dass Gott größer ist. Er ist der, der schafft, der die Freiheit gibt. Und er kann bei dir, Sebastian, ganz anders handeln als bei mir. Und ich glaube, das ist auch unsere Erfahrung. Und da können wir nicht sagen, dein Glaube ist richtig, mein Glaube ist richtig, deiner ist falsch, meiner ist falsch. Manchmal müssen wir mal sagen, ich habe Gott ganz anders erlebt, aber ich weiß, er ist manchmal ganz anders. Wieso? Weil er es kann. Wir können Gott nicht in Regeln quetschen. Und dann doch manchmal schon. Denn Gott hat uns was in dieser Freiheit gegeben, wo wir Gott im wahrsten Sinne des Wortes festnageln können. Den alten Bund, den neuen Bund und es gibt noch kleinere Bünde dazwischen, könnte man sagen, wo Gott sich festlegt, wo wir ihn greifen können, wo er sagt, so bin ich, so handle ich, darauf kannst du dich verlassen. Und das ist etwas, was uns alle verbinden sollte. Ihr wisst es, Gott entscheidet sich, ein Volk auszusuchen, das Volk Israel. Wieso? Weil er das wollte und weil er es kann. Und dieser Bund besteht bis heute mit dem Volk Israel. Dann der zweite Bund, der große. Gott sagt, wer an meinen Sohn Jesus Christus glaubt, der wird in einem Leben enden, was sorgenfrei ist. Wird ewig leben. Kein Schmerz, kein Tod, kein Geschrei. Und dann regen sich Leute auf, das kann doch nicht sein, nur dieser eine Weg, nur Jesus Christus, das geht nicht, das kann nicht Gott sein. Doch, das hat Gott so festgelegt. Und das sind Punkte, da kriegen wir Gott zu fassen und können sagen, Gott, du bist groß. Wenn Gott zu Mose sagt, ich bin, wer ich bin, oder anders übersetzt, ich werde sein, wer ich sein werde, heißt es, wir kriegen Gott nicht zu fassen. Er ist immer ganz anders, weil er der Chef ist und kann das eine so machen, das andere so. Aber bei den Bünden, wo Gott sich selber festlegt, können wir darauf vertrauen, dass er treu zu seinem Bund steht, zu seinem Versprechen. Israel bleibt mein Volk, darauf kann sich Israel verlassen, jeder Jude kann sich darauf verlassen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, kannst du dich darauf verlassen, dass du gerettet wirst, dass Gott all die Versprechen wahrmacht. Das ist tatsächlich vorherbestimmt. Weil ich weiß, auch wenn ich vieles von Gott nicht weiß und nicht verstehe und meine Fragen habe, an diesen Punkten, wo sich Gott selber festlegt, können wir uns sicher sein. Das brauchen wir nicht bezweifeln, weil Gott treu zu seinen Bünden steht, zu seinem Wort. Und dann können wir sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme, ins Paradies. Wieso? Weil Gott versprochen hat, wer an meinen Sohn Jesus Christus glaubt, der wird das ewige Leben haben, der wird auch jetzt schon leben und ich weiß, dass Gott treu ist. Das ist das Wunderbare an diesem alten, neuen Testament, das sind ja zwei Testamente, zwei Bünde und ich weiß nicht, ob euch das klar wird, da lehnt Gott sich richtig weit aus dem Fenster und sagt dir genau, was du zu tun hast im Leben. Aber die Freiheit hast du weiterhin. Zu sagen, ist mir völlig Schnuppe, ist mir völlig egal, mit den Juden glaube ich nicht, mit Israel glaube ich nicht und mit Jesus Christus glaube ich auch nicht. Nur das hatten wir ja schon bei Adam und Eva. Wer sich an Gottes Wort nicht hält, dessen Leben wird nicht gelingen. Und wenn du selber willst, wenn sie wollen, dass dein Leben gelingt, ihr Leben, dann halte dich an Gottes Wort. Und diese Versprechen, diese Bünde, diese Testamente, das ist etwas, wo du sicher sein kannst, wo du festhalten kannst. Bei vielen anderen, ob alles jetzt vorherbestimmt ist oder nicht, da kannst du dir nie richtig sicher sein. Gott kann Sachen vorherbestimmen, klar. Er kann's. Zum Bösen, zum Guten. Aber wir wissen auch, wer Jesus Christus anruft, der wird gerettet werden. Egal, ob sein Leben irgendwie vorherbestimmt gut aussieht oder schlecht, am Ende wird er gerettet werden. Und dann kommen wir halt nächstes Mal genau zu diesem Gedanken, den wir oft empfinden, wenn wir als Christen darüber nachdenken und sagen am Anfang vielleicht, oh, ich glaube an Gott, ich habe Ja gesagt zu ihm. Und dann kommt irgendwann in eurem Leben der Punkt, und vielleicht haben das einige schon erlebt, wo man dann merkt, hey, dass ich an Gott glaube, und ich tatsächlich erkannt habe, dass Jesus lebt, das habe ich nicht verdient. Irgendwie muss mir das jemand von außen eingetrichtert haben. Ja? Und da merke ich eigentlich, ich war nur Empfangender, dass ich merken konnte, dass Gott da ist. Gott hat den Vorhang zur Seite genommen. Gott hat mir die Tomaten von den Augen genommen, die Scheuklappen. Denn irgendwann merkt jeder Christ, das ist was Besonderes. Dass ich Gott erkennen durfte und Jesus auch. Und dann merke ich eben auch, viele kriegen das nicht in ihren Schädel. Ich sage doch, ich glaube, ich habe ihn erkannt. Wieso glaubst du denn nicht? Lies in der Bibel, wieso merkst du das denn nicht? Und wir merken, manche Leute sind wie verstockt. Manche Leute haben wirklich so einen Baumstamm vor dem Kopf, wo wir merken, wir können tun und machen, was wir wollen. Die kommen nicht zum Glauben. Und dann merken wir, wie groß das eigene Geschenk ist, dass wir glauben dürfen. Und dann kommt diese Vermutung, da geht Augustinus hin, zu sagen, Gott hat alles vorherbestimmt, dass ich zum Glauben komme und manche eben nicht. Und dann braucht ihr wieder immer euer paradiesisches Basiswissen, dass das so nicht sein kann. Arminius sagt später, das ist so Mittelalter um Luther herum, der Mensch macht alles selbst. Er sagt Ja zu Gott oder Nein, er ist der Bestimmende. Und auch da wissen wir auch, das geht nicht. Weil der Mensch ist nicht der, der die Krone aufhat, nicht der Mensch schafft alles. Gott gibt uns ja überhaupt die Möglichkeit zur Entscheidung. Und da können wir nicht sagen, der Mensch sagt Ja oder Nein zu Gott. Wenn Gott uns die Möglichkeit nicht gibt, können wir im Quadrat springen, das haben wir kapiert hoffentlich, und es passiert gar nichts. Trotz unserer Freiheit. Da kommen wir aber dann später noch zu. In frommen Worten heißt es dann, nicht ich habe Gott erwählt, sondern Gott mich. Ich habe nichts dazu beigetragen. Das ist das Gefühl, was mich zumindest an irgendeinem Punkt in meinem Glauben überkam. Nicht am Anfang. Da dachte ich immer, ich habe Ja gesagt zu Gott. Ich habe Ja gesagt. Ich habe mich für ihn entschieden. Aber später im Laufe der Zeit musste ich erkennen, nee, das kann nicht sein. Ich konnte diesen Vorhang nicht selber wegziehen. Ich konnte mich nicht selber aus dem Fluss ziehen mit den Haaren. Das geht einfach nicht. Gott muss das geschenkt haben. Und dann kommt dieses Gefühl, da muss ich ja was Besonderes sein. Wenn Gott dich erwählt, die Scheuklappen aufzumachen, die Turbanen von den Augen zu nehmen. Und soll ich euch was sagen? Du bist was Besonderes. Du bist Gottes Geschöpf und er möchte, dass keiner mit Tomaten auf den Augen rumläuft. Und dass es so nicht ist, dass jeder manch oder noch viele die Tomaten auf den Augen haben und wir nicht, hat nichts mit Vorherbestimmung zu tun. Es kann sein, dass Gott das bei einigen nicht möchte eine Zeit lang. Es kann sein, dass einige dazu vorherbestimmt sind, zu glauben. Aber daraus können wir kein theologisches System machen, keine Regel, wo wir dann sagen, so handelt Gott und nicht anders. Beim einen dauert es vielleicht 90 Jahre, bis Gott klopft und klopft und er die Tomaten vor den Augen wegnimmt. Bei dem anderen dauert es vielleicht nur 10. Super, wenn Kinder zum Glauben kommen. Für die ist das selbstverständlich. Aber Gott hat kein System und sagt, die einen rufe ich und die anderen nicht. Manche ruft er. Und manche lässt er erstmal im Dunkeln. Paulus hat die Erfahrung gemacht. Aber was hat Gott nicht unternommen, was hat Jesus nicht unternommen, dass dieser Saulus zum Paulus wird? Wenn Gott alles vorherbestimmt, dann hätte sich Jesus nicht die Mühe machen müssen und Saulus vom Pferd hauen müssen. Da hätte er sagen können, Marionette, so Paulus, Saulus, du drehst dich jetzt um, bist Paulus und ich steuere dich. Nein, manchmal kämpft Gott eben um uns. Und manchmal kämpft Gott um jemanden und er kapiert es trotzdem nicht und bleibt trotzdem Saulus. Und das eine Stelle bei Paulus, wo er dieses Gefühl in Worte fasst. Wir sind etwas Besonderes, wenn wir glauben. Denn dieses Gefühl, auch wenn ihr das schon mal gehabt habt, wisst ihr auch, das verblasst. Manchmal hat man so ein Hoch und denkt, wow, Gott ist da, ich bin was Besonderes, er hat mich erwählt, ich habe nichts dazu beigetragen. Und dann kommen die Ängste und Sorgen im Alltag, die Müdigkeit. Und es verblasst, diese Freude über den Glauben. Und genauso ging es den Christen in Rom und deswegen schreibt Paulus hier in Kapitel 8, die Verse 28 bis 30. Und Paulus schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Klingt hochgradig theologisch und trocken, und doch geht es Paulus hier um Seelsorge. Paulus möchte nicht sagen, hier, das ist ein theologischer Gedanke, denkt mal drüber nach, so ist es und nicht anders. Sondern Gott möchte sagen und erinnert die Leute in Rom, die an Gott glauben, an Jesus, ey, ihr wisst es doch, ihr habt das schon mal im Leben gespürt, du bist was Besonderes, ihr seid was Besonderes, ihr seid erwählt. Gott hat euch dieses große Wunder getan, dass du glauben konntest, dass ihr glauben konntet in Rom. Vergesst das nicht, wie herrlich das ist, wie besonders ihr seid. Und die in Rom denken, ja, das war mal so. Und dann kam die Verfolgung. Dann kamen Leute, die den Glauben mies gemacht haben. Wir konnten uns nur verstecken, nur noch in Katakomben. Und die Freude war weg, besonders zu sein. Und Paulus sagt hier und erinnert sich daran, du bist besonders. Ihr seid besonders, vergesst das nicht. Holt diese Freude zurück in euer Leben, in eure Gemeinde. Lebt das da heraus, aus dieser Freude hinaus. Und Paulus weiß ganz genau, dass das nicht der einzige Weg ist, wie Gott handelt. Aber für die Christen in Rom war dieser Gedanke gerade wichtig. Der war dran. Und daraus können wir nicht 2000 Jahre später ein theologisches System machen und sagen, so handelt Gott und nur so. Jeder von euch, der dieses Gefühl gehabt hat, möge es hervorholen. Dieses Besondere, nicht Alltägliche, dass einem klar wird, Gott hat mich berufen, Gott hat mir den Glauben geschenkt, nicht ich war es. Und dann das Gefühl, was dem folgen sollte, dann bin ich für Gott was richtig, richtig Besonderes. Dankbarkeit ist die Folge, nicht die Überlegung, dann ist alles vorherbestimmt, sondern die unendliche Dankbarkeit zu sagen, Gott, dass du mir die Tomaten von den Augen genommen hast, das ist der Wahnsinn. Das habe ich nicht geschafft alleine. Dafür bin ich dir unendlich dankbar. Und dann wird es gefährlich, aber auch spannend, darüber nachzudenken. Nächstes Mal, Augustinus von Hippo, Jakobus Arminius, die absolut gegensätzliche Ideen haben zur Vorherbestimmung Gottes. Augustinus sagt, Gott hat alles vorherbestimmt, wer zum Glauben kommt. Und dann die doppelte Prädestination, er hat vorherbestimmt, wer zum Glauben kommt und wer nicht zum Glauben kommt. Das heißt, Gott wird aktiv, nicht nur mit seinem Segen, wie wir es aus dem paradiesischen Basiswissen kennen, sondern auch mit seinem Fluch. Und sagt, Mark, du kannst dir alles ausreißen, du kannst Jesus anrufen, du kannst auf die Knie fallen, du kommst nicht zum Glauben, dafür sorge ich schon. Und da merkt ihr schon, das passt überhaupt nicht zusammen zu dem, was wir von Gott über Jesus Christus wissen. Und dann eben Jakobus Arminius, hatte ich eben schon erwähnt, der sagt, der Mensch ist der Herr seines Schicksals. Wenn er Ja sagt, hat er alles, wenn er Nein sagt, hat er nichts. Aber auch das geht nicht, denn der Mensch ist nicht über Gott. Spannende Sache, nächstes Mal, denkt drüber nach, wenn ihr Fragen habt, bringt sie mit, schreibt sie mir. Ich gehe gerne darauf ein, es ist ein kompliziertes Thema, denkt gerne drüber nach, wie das ist. Es gibt ganz spannende Vorkommnisse, wo man sagt, ja, das hat Gott vorherbestimmt. Aber Gott bestimmt eben nicht alles vorher. Gottes Segen euch, dass ihr bei dem Thema dranbleibt und nicht vergesst, wer die Krone aufhat. Amen.